Ich mache weiter im Lukas-Evangelium, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Das, was wir heute hören werden von Jesus, ist teilweise nicht leicht zu verstehen, einzuordnen. Deshalb werde ich als Hilfe, wie öfters, heute ziemlich viele einzelne zusätzliche Stellen im Neuen Testament zu Hilfe nehmen und eben, weil der beste Ausleger der Bibel ist immer noch die Bibel selbst. Okay, ich lese in Lukas 12 ab Vers 4. Ich sage euch aber, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, diesen fürchtet. Werden nicht 5 Sperlinge für 2 Pfennige verkauft und nicht einer von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid mehr als viele Sperlinge. Ich sage euch aber, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Und wer mich aber vor den Menschen verleugnet haben wird, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Und jeder, der ein Wort sagen wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Dem aber, der gegen den Heiligen Geist lästert, wird nicht vergeben werden. Wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeiten und die Machthaber führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten lebt es sich als Christ sehr gefährlich. Von den Aposteln sagt man, dass keiner von ihnen außer einem nicht als Märtyrer gestorben ist. Und wenn das passiert, sagt Jesus, dass wir seinetwegen angeklagt werden, dann brauchen wir uns aber nicht im Voraus Gedanken zu machen, wie wir uns verteidigen. Der Heilige Geist wird uns leiten, sagt er hier, wenn es dann soweit ist. Das heißt aber nicht, dass die Geschichte automatisch gut ausgeht für uns. Aber wir werden das sagen, was der Herr gesagt haben möchte. Und darauf kommt es an. Wir denken an Stephanus, den ersten Märtyrer, wo die Apostelgeschichte berichtet, wie er voll Heiligen Geistes sie verteidigt vor dem Hohen Rat, aber schlussendlich wird er gesteinigt. Ich tue mich sehr schwer in diesem Zusammenhang in der Wir-Form zu sprechen, weil wir leben heute in einem Land, wo ein jeder seinen Glauben wirklich ohne jegliche Verfolgung ausüben kann. Religiöse Versammlungen werden vom Gesetz sogar bevorzugt. Als alle anderen sich nicht mehr treffen durften, auf dem Höhepunkt der Pandemie, Gottesdienste konnten weiterhin stattfinden und dafür sollten wir dankbar sein. Aber selbst wenn es anders wäre, wenn wir verfolgt würden, sollen wir uns nicht fürchten vor den Menschen, sagt der Herr, sondern unsere Furcht sollte jemand anderem gelten. Schön. Stellt das ein. Das ist falsch. Nee, danke. Ich sage euch aber, meinen Freunden. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wenn ihr fürchten solltet. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, diesen fürchtet. Wirft Jesus, er spricht ja hier von sich selbst zu seinen Freunden, wirft er seine Freunde in die Hölle. Kann das sein? Wenn nicht, wieso bezeichnet er sich dann ausgerechnet in dem Moment, wo er seine Freunde auffordert, für ihn und seine Sache ihr Leben zu riskieren, als den, der in die Hölle werfen kann? Ist das ein Wink mit dem Zaunpfahl, wie man sagt, und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt? Natürlich nicht. Das wäre total im Widerspruch zum Geist des Evangeliums und zum Geist Jesu. Deshalb die erste Bemerkung zu diesem Vers. Wir werden hier nicht aufgefordert, einen Ort zu fürchten, sondern eine Person. Jesus. Und zweite Beobachtung, wir fürchten Jesus, aber wir fürchten uns nicht vor ihm. Das ist ein großer Unterschied, ob ich jemanden fürchte oder ob ich mich vor ihm fürchte. Das werden wir gleich sehen. Ich denke, so viel schon mal vorweg. Jesus will uns hier zwei Dinge sagen. Er will sagen, ich bin mächtiger als die Großen dieser Welt. Das letzte Wort spreche ich. Und das ist ein sehr mächtiges Wort, wenn es um Himmel und Hölle geht. Und das zweite eben, es gibt Schlimmeres als den Tod, der ja nur den Körper betrifft. Die Ewigkeit ist viel intensiver im Guten eben wie im Schlechten. Und eben, weil wir uns schwer tun, diese Dinge uns vorzustellen und im Gedächtnis zu behalten auch, was wir nicht mit eigenen Augen ständig sehen, gebraucht der Herr, das macht er öfter, eindringliche Worte. Trotzdem bleibt die Frage, wieso sollen wir Jesus, unseren Freund, fürchten? Wie verträgt sich das mit anderen Bibelversen? Ich lese zwei vor. Einer ist Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Eine Stelle aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Das griechische Wort Phobos, Furcht, das muss man wissen, hat eine zweifache Bedeutung. Auch im Deutschen gibt es solche Wörter, die zwei oder mehrere Bedeutungen haben. Zum Beispiel das Wort Bank. Bank ist ein Institut, das ist aber auch ein Sitz, eine Sitzgelegenheit. Oder Gericht. Ein Gericht kann Ängste produzieren oder es kann auch gut schmecken einfach. Ja. Deshalb die erste Bedeutung von Phobos ist einfach ein Gefühl, ein negatives Gefühl der Angst. Wenn diese Angst übertrieben ist oder unbegründet, dann spricht man in der Fachsprache von einer Phobie. Es gibt die Angst vor kleinen Tieren, Spinnen, vor Menschen, die uns nicht gut gesinnt sind, glauben wir zumindest. Es gibt die Platzangst, wenn zu viele Leute hier sind. Und die zweite Bedeutung ist eine Haltung. Kein Gefühl, sondern eine Haltung, eine Lebenseinstellung. Eine Haltung der Unterordnung einer Autorität gegenüber. Und ganz sicher ist hier das so gemeint. Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug, um das besser vor Augen zu haben. Im Epheserbrief vergleicht Paulus das Verhältnis der Gemeinde, also von uns zu Christus, mit dem Verhältnis einer Frau zu ihrem Ehemann. Er schreibt: Der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber sage es in Bezug auf Christus und die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau, so wie sich selbst, das ist nicht wenig. Die Frau aber, dass sie den Mann fürchte. Vorbeteil. Deshalb habe ich das jetzt vorgelesen, damit wir die Parallele erkennen. Soll meine Frau sich vielleicht fürchten vor mir im Sinne von Angst haben, das bewahre Gott. Also nicht ein Milligramm hoffentlich. Ich denke nicht, dass ein Mann sich wünscht oder dass die Bibel sagt, dass die Frau Angst haben soll. Sie soll aber wissen, dass ich gehabt bin. Und genau das Gleiche verlangt Jesus von uns, auf einer ganz anderen Ebene, das ist schon klar, aber das Prinzip ist das Gleiche. Deshalb zwei Bibelstellen. Ich lese nochmals vor Römer 8, Vers 15 und 16. Die erste. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Demgegenüber der zweite Vers aus dem sechsten Kapitel im Lukas-Evangelium. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf den Felsen gegründet. Das Wer aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute, ohne Grundmauer. Der Strom stieß daran und zugleich fiel es und der Sturz jenes Hauses war groß. Sind wir imstande, diese beiden Verse nebeneinander stehen zu lassen? Dann sind wir gut unterwegs. Wenn wir im rechten Verhältnis zu Jesus stehen, also er unser Herr ist, unser Haupt, unser Freund, unser Bruder sogar, dann ist Gott unser Vater. Das sehen wir in den nächsten zwei Versen, wenn wir wieder weiter können machen. Werden nicht fünf Sperlinge für zwei Pfennige verkauft und nicht einer von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid mehr als viele Sperlinge. Also unser himmlischer Vater weiß alles über uns. Sogar unsere Haare sind gezählt. Ich habe in einem Kommentar gelesen, das Wort bedeutet eigentlich, dass sie nummeriert sind. Also er kennt nicht nur die Gesamtzahl, sondern jedes Haar hat sogar eine Nummer. Es ist ein Bild, um uns vergleichlich zu machen, dass Gott alles weiß. Und er ist unser Vater. Er verwendet sein Wissen niemals gegen uns, sondern immer für uns. Ich habe mir gedacht, wir lesen ein paar Verse vor, die diesen Einblick geben in unseren Vater im Himmel, zu dessen vornehmsten Pflichten die Erziehung seiner Kinder gehört. Aus dem Hebräerbrief lese ich in einer neueren Übersetzung, Kapitel 12, Abvers 4. Überschrift: Gott erzieht uns wie ein Vater seine Kinder. Bisher habt ihr in dem Kampf gegen die Sünde, den wir alle zu führen haben und in dem auch ihr steht, noch nicht das Leben lassen müssen. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Kinder Gottes gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine Strafe die Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und überlegt euch auch Folgendes: Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Denn sich ihm unterordnen bedeutet wahres Leben. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Kommen wir jetzt zu einem weiteren Vers. Meine Unterlagen ein bisschen durcheinander sehe. Kommen wir zu Vers 8 und 9. Ich sage euch aber, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet haben wird, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Also jetzt kommt er schon wieder mit der Keule. Ja, ich habe gedacht, ich brauche nur zu glauben und langsam lernen zu gehorchen, wie leicht man es halt tun. Jeder ist da ein bisschen anders. Und jetzt kommt schon wieder, was einem verlangt wird, ist schon wirklich viel. Also das habe ich überhaupt nie gehört. Also vielleicht habe ich gewusst, wäre gut, aber jetzt sagt er so ein Wort. Ist das wirklich neu, was Jesus da sagt? Geschwister, ich bin jetzt schon relativ lange gläubig und ich habe manches gehört, wie das Evangelium auch oft dargestellt worden ist. Glauben ist ein Wort, das leider oft sehr oberflächlich verstanden wird. Es gibt auch den sogenannten billigen Glauben, also ein verkürztes Evangelium. Und es gibt den Glauben der Bibel. Schauen wir uns an, wie Paulus im Römerbrief, Römer 10, Glauben definiert. Wir müssen ganz genau hinhören. Ab Vers 8. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil, also zur Rettung. Für unsere Errettung gibt es zwei Voraussetzungen. Wir glauben mit dem Herzen, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat. Hätte er ihn nicht auferweckt, ist die Argumentation von Paulus, dann würde es bedeuten, dass wir noch, dass er sein Opfer nicht angenommen hätte und dann wären wir noch in unsere Sünden. Und das Zweite ist, das, was Petrus gemacht hat, in der Pfingstpredigt, dass wir ihn mit dem Mund bekennen. Das ganze Haus, so schließt er die Predigt, Israel, wisse nun zuverlässig, und was für Israel gilt, gilt für jeden Menschen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Also von Anfang an hat es dazugehört, dass man sich zu diesem Jesus auch öffentlich bekennt. Den Judenchristen dann in der sogenannten zweiten Generation, ein paar Jahrzehnte später, ist dieses Bekenntnis zu Jesus nicht mehr so leicht gefallen. Deshalb ist der Hebräerbrief geschrieben worden. Ja, es war nämlich damals mit Ächtung verbunden durch das eigene Volk. Man ist geächtet worden. Ächtung ist das Gegenteil von Achtung. Und die Judenchristen damals wollten mit der Zeit, sind sie müde geworden, sie wollten einen leichteren Weg gehen. Und im Hebräerbrief werden sie deshalb aufgefordert, sich auch öffentlich zu Jesus zu bekennen. Ich lese aus Hebräer 13, Vers 13. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen, seinen Namen bekennen. Der kritische Namen, um den es geht, heißt Jesus. Es geht nicht um Gott, denn damit haben die Juden keine Probleme gehabt. Mit Jesus aber schon. Und der Ausdruck außerhalb des Lagers, der stammt aus dem zweiten Buch Mose, Wanderung durch die Wüste, und soll darauf hinweisen, dass Gott schon damals nicht in der großen Masse des Volkes zu finden war, sondern außerhalb. Und zum Glauben gehört dazu, wenn man zum Glauben an Jesus kommt, ich denke, das fängt schon mit der Taufe an, dass man sagt, okay, mein Platz ist jetzt außerhalb. Muss natürlich recht verstanden werden, ja. In einer ähnlichen, oft vielleicht noch schlimmeren Situation als damals Hebräer, wenn sie sich zu Jesus bekennen, sind heute die Menschen in den muslimischen Ländern und teilweise auch in den hinduistischen und was es sonst an istisch noch alles gibt. Wir hingegen hier im Westen haben, wie bereits gesagt, überhaupt keine äußeren Probleme, uns zu Jesus zu bekennen, keine der Rede wert wären. Unsere Probleme sind meist rein innerer Natur. Menschenfurcht. Menschenfurcht ist ein großer Fallstrick, heißt es in den Sprüchen. Lasst uns deshalb seinen Nomen bekennen, damit er uns auch bekennt. Kommen wir jetzt zum weiteren Vers, der zunächst einmal nicht so einfach zu verstehen ist. Ist der Vers 10. Und jeder, der ein Wort sagen wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden, dem aber, der gegen den Heiligen Geist lästert, wird nicht vergeben werden. Bedeutet das, dass der Heilige Geist größer, wichtiger ist als Jesus Christus? Wenn es in diesem Vers darum ginge, um den, der gelästert wird, dann müsste man das ohne Zweifel so verstehen. Mit dem Heiligen Geist darfst du es nicht vertun, Jesus ist gutmütiger. Oder so ähnlich. Hier geht es aber nicht um den, der gelästert wird, sondern um den, der lästert, um den Lästerer. Ein gutes Beispiel für einen Menschen, der zwar Jesus gelästert hat, aber nicht den Heiligen Geist, ist Saulus von Tarsus. Seinen Hass auf Jesus, der war ja nicht mehr greifbar, hat er ausgetobt an der Gemeinde. Bis der Herr ihm in den Weg tritt und sagt, Saulus, Saulus, was verfolgst du mich? Im Rückblick auf sein Leben schreibt Paulus im 1. Timotheusbrief. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Das ist der springende Punkt. Unwissend im Unglauben. Für solche Menschen ist Jesus gestorben. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Andere hingegen haben damals genau gewusst, was sie tun. Und auch heute wissen manche ganz genau, weil der Heilige Geist es ihnen aufgezeigt hat, wer Jesus ist. Nicht nur so vom Hören sagen. Und wer dieses Vorrecht hat, und damit nicht recht umgeht, dem kann nicht geholfen werden, heißt es im Hebräerbrief. Es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, und das gute Wort und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für diejenigen, um deretwillen es auch bebaut worden ist, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. Ein ernstes Wort. Ein Vers geht noch zeitlich. Lassen wir die Verse 13 und 14. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm: Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Geschwister, kommen wir zum Schluss. Jesus hat genau gewusst, wieso er hier herumläuft und warum nicht. Er kannte seinen Auftrag. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, hat er einmal gesagt, zu einer ausländischen Frau, die ihn um Hilfe bittet für ihre Tochter. Allerdings, ihre Hartnäckigkeit und ihrem Glauben hat er dann doch nicht widerstehen können. Ich lese das, diese schönen Verse vor, dass sie uns einen Einblick geben in Jesus. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach: Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach: Ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jeder Stunde an. Was machen wir eigentlich so in unserem Leben? Wie heißt unser erstes Ziel? Paulus sagt in Timotheus, und das ist wirklich der letzte Bibelvers, den ich heute zitiere, 2. Timotheus 2, Verse 1 bis 4. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Nicht jeder von uns ist ein Timotheus und schon gar nicht ein Paulus. Wir haben nicht alle den gleichen Auftrag vom Herrn. Aber die Frage stellt sich: Wie lautet dein Auftrag? Wo sollst du dich engagieren und wo nicht? Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns angeworben hast für einen großen Lohn. Herr, so viele Menschen ziehen in einen sinnlosen Kampf und Krieg, melden sich oft sogar freiwillig. Herr, und du hast uns, Herr, in deinen Dienst gestellt. Und Herr, so hilf uns, dass wir uns nicht allzu sehr verlieren in die nutzlosen oder weniger wichtigen Dinge in diesem Leben, Herr, die dazugehören, Herr. Hilf, dass sie uns nicht in Beschlag nehmen, Herr. Die Menschen brauchen dich, weil die Wirklichkeit ist ernster, als was wir es vor Augen haben. Herr, wir leben so dahin und sehen nur das, was vor Augen ist, Herr. Und du warst alles, Herr, und auf dich läuft alles zu. Amen.